ARD.
Hallo liebe Faktabhörerinnen und Hörer da draußen und hallo an Enias Roch, grüß dich.
Hi Julia.
Na, was hast du diese Woche getan?
Willst du es wirklich wissen?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, du bist endlich gesund geworden, warst ja auch krank, wir waren ja beide von Grippe gebeutelt. Du hast bestimmt wieder irgendwas Mathematisches getrieben, wenn du so fragst.
Ja, habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten sollte, weil es ist ein bisschen peinlich und es ist auch mega nerdy. Aber okay, ich habe versucht, jemandem zu erklären, wie viel ein Mol ist. Und blöderweise, du erinnerst dich, weißt du, was ein Mol ist?
Ich erinnere mich, dass ich davon schon mal gehört. Ist das nicht eine Angabe für Gewicht oder in der Chemie?
Es kommt aus der Chemie, es ist eine Angabe für Stück.
Stück.
Also so ähnlich wie Dutzend. Dutzend sind wenige, Mol sind viele. Und blöderweise hätte ich, bevor ich angefangen habe zu erklären, das mir vielleicht einmal nochmal durchlesen sollen, weil so ganz wusste ich es auch nicht mehr. Ich habe es also erklärt und danach gemerkt, oh Backe, das wird hier nichts.
Ja.
Jedenfalls, es wird eine sehr, sehr große Zahl. Es ist eine extrem große Zahl, es sind irgendwie 6 mal 10 hoch 23, also eine 6 mit 23 Nullen hinten dran.
Okay.
Und die braucht man in der Chemie andauernd. Und ich habe versucht, das handlich zu machen und es ist nur schlimmer geworden und habe dann gesagt, also ein Mol Donut. Nehmen wir mal ein Mol Donuts.
Mhm.
Und dann habe ich versucht, im Kopf auszurechnen, wie viel ein Mol Donuts sind. Aber es ist mir ganz gut gelungen. Das mit Donuts zu erklären, hilft einem natürlich überhaupt nicht zu verstehen, was daran cool in der Chemie ist. Aber jetzt, wo ich es einmal weiß, wenn du ein Mol Donuts hast, dann kannst du sie, wenn du sie sozusagen Kante an Kante stellst, eine Billiarde Mal um die Erde mit deiner Donutkette. Also ein Mol ist sehr viel. Also wir finden uns in der Größenordnung Quadrillion.
Quadrillion.
Irgendwo zwischen Trilliarde und Quadrillion.
Okay.
Das ist natürlich mit Donuts alles Unsinn. Das ergibt dann Sinn, wenn die Teilchen etwas kleiner sind als Donuts, zum Beispiel Atome. Daran sieht man auch, dass Atome einfach sehr, 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 sehr klein sind. Also wenn du sagst, ich habe hier ein Mol Wasser, dann ist es so ein Löffel voll, 18 Gramm.
Wow, okay. Also ich habe diese Woche auch etwas, was mir nicht aus dem Kopf geht. Wir kommen vielleicht später drauf. Es geht um Bilder, die mich sehr, sehr fasziniert haben, die ich gesehen habe, was ein Mensch macht, um schöner zu sein in seinen Augen. Aber ich lasse es jetzt mal so als Teaser stehen.
Ich habe Angst. Aber gehen wir rein. Was hat die Wissenschaft, außer sehr vielen Donuts, diese Woche gebracht? Bei dir, Julia.
Ich habe wieder was zum Hören mitgebracht. Ich habe es dir auch durchgeschickt. Du kannst da mal reinhören. Es müssten 17 Sekunden sein.
Ich habe noch nicht reingehört. Ich mache das jetzt live.
Okay. Und zwar, ihr hört jetzt hier zweimal Musik und einen Klick, also so ein Taktgeber, ein Beep. Und danach könnt ihr mir mal sagen, was ihr da so gehört habt.
Oh mein Gott, ich stehe in einem Aufzug, während eine Bombe tickt.
Hast du es gehört? Zweimal, die Musik?
Beim zweiten Mal hat die Bombe etwas schneller getickt, hatte ich das Gefühl.
Aha, ja, so ist es, genau. Es ging da eben darum, war einmal der Beep mehr drauf auf dem Takt oder weniger drauf auf dem Takt. Und vermutlich hattest du das Gefühl, ne, einmal passt vielleicht mehr, einmal passt vielleicht weniger. So. Und
ja,
das
beim Anfang
Ganze
war es schön brav, beim zweiten Mal war es eher etwas jazzy.
Es ist etwas jazzy. Ja, nein, das ist nicht neben dem Takt, das ist nur jazzy interpretiert. Das hören Chorleiter auch sehr gern. Big Band Leitende. Also das Ganze ist Teil von einer Citizen Science Studie. Das heißt, es haben sehr viele Leute mitgemacht. Es basiert darauf, dass viele Menschen irgendwie sich daran beteiligen. Und also nach dieser Studie sorgen nicht-tonale Sprachen, also wenn du die als Muttersprache hast, zum Beispiel Deutsch ist eine nicht-tonale Sprache dafür, dass du vor allem ein Rhythmusgefühl entwickelst. Also, dass du merkst, okay, es ist on time, es ist nicht on time, was ich gerade höre. Und auf der anderen Seite tonale Sprachen, das ist tatsächlich eine riesige, also ich weiß nicht, ob man Sprachfamilie sagen kann, aber es sind mehr als die Hälfte der Sprachen der Welt. Das ist zum Beispiel Mandarin unter anderem, sorgt eher dafür, dass du ein besseres Verständnis für eine Melodie hast, wenn du das als Muttersprache lernst. Das heißt, ich singe dir eine Melodie vor, du kannst sie gut nachsingen oder merkst, dass ich das nächste Mal einen Ton anders gesungen habe.
Und, aber ich benutze doch mit meiner Muttersprache Deutsch auch Töne, aber nicht so sehr wie in Mandarin, oder?
Genau. Also im Chinesischen, das ist so, also zum Beispiel, wenn du Ma sagst, kannst du es auf verschiedene Arten sagen, auf höher, tiefer, ansteigend, keine Ahnung. Ich persönlich bin keine Mandarinsprecherin, aber das ist so ein ganz klassisches Beispiel, was immer
so
genannt wird.
Wie die Tonhöhe so moduliert, ne? Genau. Du sagst, ich mache
ja,
Ma
auch moduliert.
Oder Ma. So.
Ja, genau. Auch grundsätzlich, wie du im Vergleich zu anderen Worten den Ton dann anstimmst. Und das kann verschiedene Sachen bedeuten. Zum Beispiel ist es einmal Mutter und einmal irgendwie Pferd. Ne? Dasselbe Wort.
Eieiei.
Ja, nur, also dieselben.
Oh, ich stelle mir schon vor, wie ich als Repräsentant dieser Rundfunkanstalt in China versuche, den Rundfunkdirektor vom chinesischen SWR zu begrüßen und sage, ja, irgendwie, bitte grüßen Sie auch Ihre nette Mutter. Und am Ende haben wir eine diplomatische Krise.
Ja. So, genau. Sehr wichtig, da diese Kurse zu besuchen in kultureller Verständigung. Im Vietnamesischen ist es zum Beispiel auch so, es gibt super viele Sprachen, in denen einfach so die Melodie, ne, zum einen eine Bedeutung trägt, Yoruba auch, Niger-Kongo-Sprache und so weiter.
Wie?
So, was ist aber ein Yoruba? Ist eine Niger-Kongo-Sprache.
Noch nie gehört.
Ja, so heißt die Sprache. Habe ich auch erst gelernt, dass es diese Sprache gibt. Es gibt so viele Sprachen, von denen man noch nie gehört hat.
Auf Deutsch geht das ja so ein bisschen auch. Also vielleicht nicht mit einzelnen Wörtern, aber ich liebe Fakt ab. Oder
ja.
Ich liebe Fakt ab, ist ja ganz was anderes, obwohl die Wörter alle einzeln waren. Also so ein bisschen können wir das ja auch durch ansteigende Tonhöhe oder durch abfallende Tonhöhe Bedeutung reinzupacken.
Ja, Bedeutung, aber
nicht so ganz anders,
an
nicht,
sich.
Genau.
Ne? Also ja. Ich sage jetzt nicht, natürlich haben wir Worte, die eine Doppeldeutigkeit haben. Ne? Wie, keine Ahnung, jetzt fällt mir natürlich kein Sein, Käfer kann das Auto sein oder der Käfer. Der natürlich, naja, das hängt schon irgendwie zusammen. Egal, anderes Beispiel. Aber wenn du jetzt Hand sagst,
bleibt
ist
es immer noch
die
gute
Hand.
Alte Hand, auch wenn das eine komisch klingt. Ja, klar, verstehe. Okay.
Ja, genau. So, aber was jetzt überraschend ist, tonale Sprachen sind erstens schlechter darin zu erkennen als die anderen Sprachfamilien, sage ich jetzt, das ist noch nicht das richtige Ausdruck, aber die anderen Sprachgruppen, um zu erkennen, ob etwas schief ist oder nicht schief gesungen. Und sie sind auch eben dann schlechter darin zu erkennen, was Rhythmus ausmacht. Und es gibt aber noch eine ganz kleine andere Gruppe, die sie untersucht haben. Das sind Sprachen mit Tonhöhenakzenten, zum Beispiel Schwedisch. Da ist eben vereinzelt so, dass ein Singsang im Wort eine Bedeutung trägt. Also man kennt es ja, diesen schwedischen Singsang. Ne? Und die sind zum Beispiel am besten im
Nee, kenne ich nicht tatsächlich. Was ist der allseits bekannte schwedische Singsang?
Also wenn man eine Zeit in Schweden ist, dann merkt man, wenn man Sachen irgendwie so vermeintlich straight, so wie man sich's halt im Deutschen denkt, ausspricht, dann gucken einen die Schweden oft so fragend an. Wenn man aber einen Singsang reinbringt in seine Stimme, dann funktioniert das teilweise viel besser. Nee, da ist halt einfach teilweise so, dass zum Beispiel anden heißt, glaube ich, die Ente. Und wenn man aber anden sagt, dann heißt es der Geist oder so.
Ja.
Irgendwie, ja, also wird's teilweise benutzt. So, und die sind am besten darin zu erkennen, ob etwas schief ist oder nicht schief. So, wenn sie es als Muttersprache haben. Was
die tonalen Sprachen und die Tonhöhenakzentsprachen.
Die tonalen Sprachen am besten in Sachen Melodie, Tonakzentsprachen am besten in Sachen ist etwas schief oder nicht schief und die nicht tonalen Sprachen am besten Rhythmus.
Wir Deutschen können den Rhythmus.
Ja, wir können gut die Marschmusik, den Rhythmus, den straighten Rhythmus kriegen wir gut hin.
Oh, Backe.
Ich habe mich dann auch gefragt, okay, ist es so, dass die besten Schlagzeuger konsequenterweise aus Deutschland kommen müssten? Alle, die besten Melodien kommen tendenziell aus den, weiß nicht, jetzt China vereinfacht gesagt, ne? Und Pitch Perfect hätte eigentlich in Schweden spielen müssen. Also kann man das wirklich so sagen? So ist es natürlich nicht, aber
Wie wurde das denn untersucht? Also klar kannst du es nicht immer auf die ganze Bevölkerung verallgemeinern, aber die haben sich jetzt schon Leute mit den entsprechenden Muttersprachen genommen und die sind dann dadurch den Musiktest gefallen, die Deutschen, indem die...
Ich habe diesen Musiktest auch gemacht. Wir kommen gleich auf meine persönlichen Ergebnisse raus. Ich verlinke euch auch den Test übrigens mal in den Shownotes, könnt ihr auch machen, kann man immer noch teilnehmen. Also es ist schon eine legitime Studie, unter anderem gemacht von Yale, der Columbia und einer Uni in Auckland. Und die haben mehr als 600.000 Datensätze. 600.000 Datensätze. Und haben dann am Ende sich eine Gruppe rausgesucht, ne, die alle einen Test gemacht hatten, die nicht irgendwie Ausreißer waren und so weiter, von 202.000. Und haben dann tatsächlich sehr viele Menschen mit sehr vielen verschiedenen Muttersprachen gehabt und können daraus relativ, wenn ich mir die Statistik, Methodik so angucke, würde ich sagen, das ist solide, diese Effekte nachweisen. Bisher wurde mehr untersucht, zum Beispiel Briten versus Chinesin, so. Aber da konnte man halt viel zu schwer so diese ganzen kulturellen Einflüsse, ob es irgendwie eine große Rolle spielt, dass du früher in der Schule Musikunterricht hast und so weiter. Ja. Das konnte nicht so gut rausgerechnet werden. Aber mit so einer großen Datenbasis und mit so einer diversen Datenbasis konnte man das jetzt schon ganz gut machen.
Ich finde auch, es klingt plausibel. Es ist jetzt nicht, oh, das hätte ich ja nie im Leben gedacht. Also was zumindest, dass die Leute mit den tonalen Sprachen dann besser sind in Melodien. Weil wenn du in deinem Alltag ja sehr genau darauf achten musst, ob du Pferd oder Mutter sagst, so. durch eine Tonhöhe, dann bist du einfach viel besser darin trainiert. Also dann ist es ja wohl klar, dass du ein bisschen geiler dich drauf verstehst, so wie man mit Melodien umgeht, ne?
Ja, ja. Aber dass wirklich der Abfall gegenüber den nicht-tonalen Sprachen und diesen Pitch-Accented-Sprachen, nennen die sich, so krass ist. Also sie schneiden wirklich, wenn man sich, man kriegt dann immer so ein Ranking in der Studie und dann sind irgendwie die einen sind, die eine Gruppe ist orange, die andere ist blau. Und man sieht dann wirklich, das hat sich bei dem einen komplett umgedreht. Da dachte ich auch, Alter, das ist so krass, weil, also wenn man jetzt so anekdotisch Evidenz guckt, ne, wenn jemand ein gutes Rhythmusgefühl hat, kann die Person eigentlich meistens auch ganz gut mit Melodien umgehen. Aber dass das so unterschiedlich ist, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass es einfach ein Trade-off ist. Wenn du die Sprache lernst, musst du dich so sehr auf die Melodie konzentrieren, dass der Rhythmus halt dann runterfällt in der Aufmerksamkeit.
Ich fand schon meinen Musikunterricht früher in der Schule gruselig. So einfach als.
So ungewohnt.
Als Zuhörer habe ich schon da. Haben sich mir die Fingernägel hochgerollt. Und heutzutage habe ich das Gefühl, es wird ja immer weniger gesungen. Einfach im Alltag gibt es da nicht mehr so viel wie, also ne, die Generation meiner Urgroßeltern, die haben noch bei Familienfesten gesungen. Einfach alle, die konnten auch alle diese Texte, die konnten ja die ganze Mundorgel auswendig. Und ich habe das Gefühl, dass die alle das auch besser können.
Ja, das stimmt.
Und wenn wir jetzt eine Sprache hätten, die uns ein bisschen mehr Richtung Melodie schubst, wäre doch ganz nett.
Ne? Ja. Ja, wobei es halt auch nicht die Lösung ist, dass du sagst, okay, mein Kind lernt jetzt Mandarin statt
Nee, ich glaube, dafür ist es zu spät.
Dafür ist es zu spät. Und es gibt zwar einen Effekt, Mandarin der vergleichbar ist.
Was möchtest du lernen, Mandarin oder Triangel? Das eine könnte etwas leichter sein, ich verrate aber nicht was.
Also es gibt einen Effekt, die sagen, der ist ähnlich wie einen Musikunterricht zu bekommen, ne, dadurch, dass du die andere Muttersprache hast, aber Muttersprache ist halt Muttersprache, ne? Also du kannst jetzt nicht dein Kind mit anderen Sprachen überhäufen, noch im Nachhinein und dann hoffen, dass es noch diesen Effekt hat. Das geht halt nicht. Aber kurz zu meinem Test. Es ist relativ genau das rausgekommen, was mein Chorleiter vermutlich auch sagen würde. Tonhöhe singen, also Tonhöhe nicht schief singen, das passt. Melodien nachsingen aus Rhythmus, durchschnittlich.
Ich habe mir diese Woche Mühe gegeben, ausnahmsweise aus der wunderbaren Welt der Wissenschaft nichts mit Penissen oder mit Kot mitzubringen.
Ich bin sehr stolz auf dich. Ein bisschen enttäuscht fast, aber gut.
Warte ab.
Okay.
Wir befinden uns in der Steinzeit, vor 20.000 Jahren. Das Leben war hart. Das ist eine der großen Fragen, auf die die Archäologie und die Anthropologie noch keine richtig gute Antwort haben. Woher hatten die Steinzeitmenschen die Kohlenhydrate, die sie gebraucht haben? Und jetzt gibt es eine neue Theorie und das ist dann vielleicht auch die Antwort auf die Frage. Du hast gerade so wissend genickt. Du weißt also, was Kohlenhydrate sind?
Nee, ich habe gerade nebenher nachgeguckt, wann Kohlenhydrate entdeckt, weil ich mich gefragt habe, Kohlenhydrate ist ja ein sehr kompliziertes Wort, wann lernt man das wohl grundsätzlich? Und ich habe herausgefunden, 1844 durch Carl Schmitt. Okay,
so.
Aber weiter geht's.
Carl Schmitt, ein Name, den man sich merken sollte. Ja, die Steinzeitmenschen, die hatten Wörter für Stein, Pferd und Kohlenhydrate. Ich interessiere mich für Ernährung, aber im Wesentlichen fürs Doing, nicht für die Theorie. Und bin immer so aufgeschmissen, wenn Leute sagen, das und das hat mir viel zu viel Ballaststoffe. Und denke ich, sind Ballaststoffe jetzt Kohlenhydrate?
Oh.
Oder ist das was anderes?
Ja.
Also es gibt Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Das sind so, glaube ich, die großen drei Kategorien.
The big three.
Weiß ich nicht, glaube ich. Du weißt es offenbar auch nicht. Okay, halb so wild. Ich gucke das gerade schnell nach. Also, gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Die Urahnen in Afrika, da war alles geil. Ne? Obst, Pflanzen, Samen in Hülle und Fülle. Ein paar Jahrtausende später in Europa, alles doof. Kalt, schlechtes Wetter, kein WLAN und keine Kohlenhydrate. Denn gerade, also das erlegte Mammut gibt ein prima Protein und Fett, aber Kohlenhydrate gerade im Winter schwierig, gibt es hier einfach nicht so. Also Kohlenhydrate offensichtlich, ich sag mal Sattmacher, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Getreide, Obst. Brot, Nudeln sehe ich jetzt nicht in der Steinzeit, aber Getreide, Früchte gab es halt hier nicht.
Von was haben denn Mammuts im Winter gelebt?
Aha, du bist da was Heißem auf der Spur.
Sind es nicht auch Pflanzenfresser? Die haben doch dasselbe Problem.
Die haben das gleiche Problem, genau. Genau, habe ich auch gedacht. Erstmal kommt jetzt die coole Antwort. Die neue Theorie sagt, die frühen Europäer haben vorverdaute Pflanzen aus den Mägen der Tiere gegessen, die sie erlegt haben.
Ah.
Und da habe ich auch gedacht, Sekunde mal, wo hatten denn die Viecher die Pflanzen her?
Ja.
Dann kann man einfach dahin gehen und da die Pflanze direkt essen. Aber naja, vielleicht erstmal zu Ende lesen oder einmal nachdenken. Die Pflanzen gab es da durchaus, aber Menschen konnten und können die nicht verdauen. Wir können keine Blätter und Gräser essen. Da haben wir nicht den passenden Magen für.
Aber da gibt es auch große Tiere, die den passenden Magen dafür haben.
Ja, also wenn du bei der Jagd Glück hattest, gab es ein schönes Stückchen Bisonfleisch und einen kleinen gemischten Beilagensalat frisch aus dem Bisonmagen.
Okay, aber der schmeckt doch bestimmt ein bisschen bitter und ein bisschen ekelhaft, oder nicht?
Ich habe es nicht probiert. Ich weiß auch nicht jetzt, wie so ein rohes, mit den Zähnen aus dem Skelett herausgerissenes Stück Bisonfleisch schmeckt.
Ja, aber erstmal, also wie hat man das rausgefunden? Weil, also.
Die Anthropologin Raven Garvey aus Michigan, die hat sich überlegt, es gibt schon Berichte, dass Menschen Vorverdautes gegessen haben.
Ja.
Und die hat gedacht, könnte das nicht einfach Standardküche gewesen sein? Und hat nachgerechnet sozusagen. Sie hat geguckt, wird das denn reichen? Haushaltsbuch, ein Bison, Fleisch plus Mageninhalt, reicht, um 25 Personen 3 Tage lang vollumfassend zu ernähren.
Wow.
Also, offenbar, passt.
Krass. Okay, das heißt, sie hat jetzt nicht irgendwie das wiederum im Magen von Menschen gefunden, sondern sie hat gesagt, wenn wir am Ende lebende Menschen haben, könnte das der Grund dafür sein.
Genau, man weiß bisher nicht, wo haben die ihre Kohlenhydrate herbekommen und man weiß, dass Menschen das wohl mal gegessen haben. Könnte das wohl eine weit verbreitete Praxis sein? Diese Berechnung hier zeigt, ja, das hätte also gereicht. Und jetzt kommen noch ein paar coole Folgen daraus. Nicht nur kulinarisch. Erstmal, lass uns erstmal, bevor wir da einsteigen, ob das jetzt lecker ist, du hast gerade schon gefragt, ob das nicht vielleicht etwas bitter geschmeckt hat, gucken. Wenn das so war, dann wirft das ein ganz neues Licht auf die Rollenverteilung. Ne? Damals gab es ja.
Natürlich, sammeln im Winter.
Damals gab es ja nur wenige Berufe, also nicht Influencer, sondern im Wesentlichen nur Jäger und Sammler. Und man glaubt, die Berufe waren so: Männer kümmern sich um die Proteine, also Jäger, Frauen kümmern sich um die Kohlenhydrate, Sammler.
Und aber ist das nicht schon länger auch widerlegt, sorry?
Ja.
Okay.
Ja, aber das unterfüttert das jetzt nochmal, weil wenn man sagt, guck mal, eigentlich ist es doch total bekloppt, im Winter Beeren sammeln zu gehen.
Ja.
Da kann doch selbst die Frau, die vielleicht nicht ganz so kräftig zupacken kann, wenn der Bison, wenn sie den Bison am Horn gepackt hat, so, da können die Frauen noch lieber bei der Jagd mithelfen. Da haben wir alle mehr von, wenn es nachher noch extra Portion Präkotze aus dem Mammutmagen gibt, als wenn da noch einer 3 Gräser angesammelt hat. Ne?
Ja, also ist ja auch voll so, als ob dieses Jäger und Sammeln so eine Vorprägung wäre und dann im Winter alle sowieso Computerfiguren weiter rausgehen, muss Beeren sammeln. Es gibt aber gar keine. Es ist völlig sinnloses Verhalten, aber man muss es tun.
Ich hatte ja erwartet, dass du, sobald ich die Schlagzeile vorlese, wieder sagst, Eneas, hast du wieder das Ekelthema erwischt. Ich kann nichts dafür, ich habe mich für Archäologie interessiert, aber ich möchte mal zur Diskussion stellen, ist es wirklich ekelig?
Also Vögel würgen ja auch Sachen wieder hoch, oder nicht?
Genau.
Und ist nicht auch der Ursprung von Babybrei, was heißt vorverdaut, aber dass die Eltern es vorkauen und es dem Baby in den Mund legen?
Diese Tatsache.
Ich kriege sehr große Augen von Ineas. Ich habe da so einen alten Film von der Sendung mit der Maus oder von Wissen macht A vor meinem inneren Auge, dass da ein Steinzeitmädchen oder Frau sitzt, die irgendwas vorkaut und das dann in den Mund von dem Baby rüber. Und dass daher das Küssen kommt.
Oh. Ich habe gelesen, dass Kanarienvögel sich auch gegenseitig füttern. Ich habe gedacht, dieses Hochwürgen ist nur was, was man halt bei der Brut macht.
Ja.
Aber der Kanarienvogel, der macht sogenannte Partnerfütterung. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu. Also, so Wellensittiche, wenn die Paar zusammen sind oder auch eng befreundet, dann würgen die sich gegenseitig was hoch und füttern damit den anderen Vogel, den sie lieb haben.
Oh. Wir können uns jetzt ein neues Ohr, einen neuen kleinen Zeh, endlich selbst zu Hause drucken und den Biodrucker, den wir dazu brauchen, auch noch bauen mit Teilen, die wir schon zu Hause haben oder die vielleicht in the first place dafür verantwortlich waren, dass wir einen kaputten kleinen Zeh haben, nämlich Lego-Bausteine. Aber, also das ist jetzt natürlich übertrieben, ne? Bisher waren grundsätzlich Biodrucker, die menschliches Gewebe irgendwie in 3D, ne, nicht nur 2D, aus Zellmaterial drucken können, eben sehr teuer. Und Leute von der Uni Cardiff, die haben jetzt offensichtlich ihren Kindern leider die Lego-Bausteine weggenommen und ein Modell gebaut von einem Biodrucker.
Aus Ninjago.
Das nur 565 Euro kostet. Und der druckt dann mit einer Laborpumpe und Biotinte zusammen eben so Zellgewebe. Könnte man sich vielleicht dann in die Küche stellen, ich weiß auch nicht. Aber ist natürlich total super irgendwie für Labore, die eine Hautkrebs erforschen, weil die dann Material haben und irgendwie eine kranke Zelle da reinsetzen können und so. Aber ich finde es total interessant, weil man kann ja wirklich alles aus diesen Lego-Baustein bauen, ne? Also es scheint wirklich
echtes,
keine Grenzen
echtes Lego
zu
jetzt
sein.
Sie haben natürlich, also das kann ich mir gar nicht so vorstellen.
Ich weiß, ja, also es ist ja immer schwierig, ne, es mit etwas mit Lego zu betiteln. Ganz kurzer Exkurs, weil es gab mal diese Klage gegen einen YouTuber, der andere Dinge, die nicht Legos, man darf ja nicht mal Legos sagen, man darf nur Lego-Steine sagen.
Hier bei der ARD müssen wir sowieso sagen, oder Spielbausteine von einem anderen Hersteller.
Ja, es gibt natürlich ganz viele Spieler, Klemmbausteinhersteller, genau. Und also man darf auch zum Beispiel, man muss immer voll aufpassen, ob Lego jetzt sagt, okay, das ist nicht freigegeben, dass wir das sagen. Also wir sind nicht von der Firma Lego und ihren Klemmbaustein, Lego-Baustein gesponsert, wenn dann nur von der ARD-Audiothek und uns euch da draußen durch den Rundfunkbeitrag. Vielen Dank dafür. Aber zurück zum Thema.
Was war nochmal das Thema? Also die haben jetzt wirklich echte Lego-Steine, darf ich das jetzt sagen?
Ja,
also echte,
kleine, ja.
Echte, und jetzt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich alt bin und als ich jung war, man da vielleicht noch nicht so coole Sachen, aber eigentlich so... Mhm. Meine Raumstation war schon echt krass, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mir daraus jetzt einen neuen Zeh drucke.
Da ist leider nie Alexander Gerst gelandet. Nee, ich mache euch mal ein Video auch dazu in die Shownotes. Guckt es euch mal an, ich finde es richtig, richtig cool. Aber vor allem, ich habe halt, weißt du, ich habe über die Überschrift erst gedacht, cool, kann man sich irgendwie neue Körperteile und so drucken, so weit ist es natürlich nicht.
Du brauchst das Rezept. Nur weil du den Drucker hast.
Das braucht man
erstens,
ne? Ja, und dann muss das ja auch irgendwie mit Blut versorgt werden und so weiter. Das ist alles nicht so einfach.
Ja, genau. Stell dir mal vor, cool. Ich kann mir einen neuen Zeh drucken und dann hast du den. Dann liegt der da halt auf dem Tisch. Ja. Damit hast du erstmal nichts gewonnen, aber die Werbeaussage ist zutreffend.
Ja, aber ich habe einen ganz kleinen Ausflug in die Welt der Schönheitschirurgie gemacht, weil ich eben auf Zehdrucken und Nasedrucken und so gekommen bin.
Und ich warte schon seit Minuten drauf, ja?
Ja, und das sind auch die Bilder, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, die ich ganz am Anfang einmal kurz angeteased habe. Und zwar, wir werfen ein kleines Schlaglicht auf eine Zeit in der Schönheitschirurgie, in der es ein Problem gab, die Syphilis. So, wie kriegt man Syphilis?
Es ist, du überträgst es.
Richtig.
Es ist eine, ich glaube, sogar sexuell übertragbare Krankheit.
Genau, es ist eine sexuell übertragbare Krankheit, aber viele Menschen aus der Aristokratie, die entsprechend reich waren, hatten ein weiteres Problem, dass sie nämlich sehr viel Zucker gegessen haben und durch den Zucker sind die Zähne ausgefallen und sie haben sich von armen Menschen Zahnprothesen geholt, teilweise auch aus lebenden Personen. Viele Grüße aus dem Film Les Miserables. Und diese Zähne wurden dann ihnen eingepflanzt und auch darüber haben sie Syphilis bekommen. So, viele Übertragungswege.
Ich hätte das Ekelthema.
Ja, ganz kurz. Und ein Problem bei Syphilis ist, dass deine Nase einfallen kann. Das heißt, du siehst am Ende aus wie Voldemort.
Michael Jackson dachte ich.
Oder das, oder Davy Jones. Und daraus, also das scheint so ein riesiges, verbreitetes Problem gewesen zu sein mit der Nase, dass sich sogar No-Nose-Clubs gegründet haben, irgendwann im 19. Jahrhundert, Menschen, die sich einfach dafür zusammengefunden haben und sich darüber definiert haben, dass sie keine Nase haben. So. Aber wer sich's leisten konnte, hat eine Nasen-OP gemacht. Und das geht auf eine Methode von Gaspare Tagliacozzi zurück aus dem 16. Jahrhundert. Für die Materialgewinnung wurde aus dem Oberarm ein Viereck an drei Seiten abgelöst. Dann mit noch dem Oberarm dran, ne? Greif dir mal jetzt über dein Gesicht an deinen Hinterkopf, an deinen Nasenstumpf angenäht. Der Patient musste dann mehrere Wochen, wenn nicht Monate, mit einem Gestell rumlaufen, was den Arm so an deine Nase, weil es ja schon verbunden war, dran gehalten hat.
Wer schön sein will, muss leiden, ne?
Ja, bis dann eine Blutverbindung aufgebaut war und dann konnte praktisch diese Prothese, sage ich jetzt mal, vom Oberarm, die jetzt eine neue Nase war, angenäht werden. Davon gibt es Bilder, das ist wirklich ein Gestell, mit dem die rumgelaufen wurden. Also der Leidensdruck muss wirklich enorm gewesen sein. Es ist natürlich alles schlimm grundsätzlich an der Geschichte, aber es ist auch so wahnsinnig skurril, dass man das durchgemacht hat. Also wirklich, wer schön sein will, muss wirklich leiden. Okay, aber statt euch die Bilder anzugucken von dieser Nasenübertragung, macht lieber diesen Musiktest, den ich auch gemacht habe.
Ich dachte, du wolltest sagen, macht lieber eine Nasenübertragung.
Nein, nein, nein. Macht diesen Test. Wir machen ihn euch in die Shownotes. Ich bin super gespannt, was eure Ergebnisse sind. Macht echt Spaß. Dauert so 20 Minuten. Und vielleicht kann man auch noch eben an diesem Citizen Science Projekt dann mit seiner Musikalität beitragen.
Genau, macht diesen Musiktest und macht auch bei uns ein paar Sterne dran. Da würden wir uns sehr freuen.
Oh ja, das ist immer super. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare, wenn er euch gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, bitte nicht.
Hört ihn nicht beim Essen.
Hört ihn nicht beim Essen, genau. Macht's gut und bis nächste Woche.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.